Heute ist Montag, der 27.01. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über Merz, Trump, die AfD und dann reden wir über den Grünen Parteitag. Ja, und vor allem reden wir heute darüber, was wir gerade gegen die Verunsicherung machen können. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken.
Ihr Lieben, es ist Montagmorgen und es ist jetzt eine Woche her, dass Trump als Präsident vereidigt worden ist. Und in dieser Woche, also die ist quasi so an uns vorbeigerast und man hatte das Gefühl, auf diese Vereidigung von Trump haben sich stapelweise neue Themen gelegt, die sich irgendwie versucht haben zu toppen und zu sagen, nee, ich möchte das rechtspopulistischste Thema werden, nein, ich will da ganz oben drauf sitzen. So hat sich es auf jeden Fall für mich angefühlt und wir wissen ja, zu was sowas führt, zu ganz viel Verunsicherung. Und ich merke das auch gerade total in euren Nachrichten, dass ihr mir schreibt, dass es manchmal auch belastend ist, einen Podcast zu hören, es belastend ist, Social Media aufzumachen und irgendwie so viel zu erfahren, was alles gerade schief läuft und wohin diese Welt gerade steuert. Und ich kann das total verstehen, wenn ihr euch gerade unsicher fühlt und auch müde fühlt von dem, was Trump, Merz oder auch die AfD machen. Mir geht es nämlich zeitweise genau so. Aber es gibt zwei Sachen, die ich euch mit auf den Weg geben möchte heute. Erstens, wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Nein, wir schauen uns an, was gerade passiert und was wir jetzt für diese Demokratie tun können. Denn nichts kann gerade wichtiger sein. Das bedeutet, dass wir uns einfach mehr mit Fakten auseinandersetzen, uns motivieren, wählen zu gehen, andere Menschen motivieren, wählen zu gehen und etwas dagegenhalten können. Und dieses Gefühl dieser Ohnmacht und Machtlosigkeit, das ist eins, das natürlich gewollt ist. Und dass Kräfte wie die AfD natürlich denken, ja, genau das ist doch super, weil wenn sich die Menschen so fühlen, dann haben wir mehr Macht. Und das darf nicht passieren. Das bedeutet, dass ihr News konsumieren solltet, so wie es euch damit gut geht, aber nicht, dass ihr die Augen verschließt. Und dafür sind wir hier und dafür machen wir das. Und damit steigen wir ein, was letzte Woche alles so passiert ist und was das eigentlich alles zu bedeuten hatte. Ja, Trump hat das gemacht, was wir alle wussten, was er macht, was er angekündigt hat. Das ist ja immer so bei Rechtspopulisten. Sie sagen, was sie tun und dann tun sie es auch. Er ist vereidigt worden, hat über 80 Dekrete unterschrieben und es geht jeden Tag weiter. Es ist wirklich, also ich weiß nicht, ich habe die New York Times abonniert und da kommt eine Eilmeldung nach der nächsten, dass Trump jetzt zum Beispiel den Gazastreifen räumen will. Also ganz schön viel los. Ja, Merz hat sich gedacht, das, was Trump macht, das kann ich auch. Auf jeden Fall so weit, dass er auf den Trump-Zug aufgestiegen ist und meint, dass er auch am ersten Tag direkt was umsetzen könnte. Und das ist ja total interessant, weil dieses an Tag 1, das hat Merz auch in seiner Rede gesagt, wir hören da mal kurz rein.
Erstens, ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren.
Ja, er redet da von seiner Richtlinienkompetenz und dass er am Tag 1 den nutzen will, um bestimmte Sachen umzusetzen. Und da kann ich euch ganz genau sagen, das hört sich natürlich an dieser Stelle so ein bisschen an wie Trump, der in der Nacht seiner Vereidigung noch diese 80 Dekrete unterschrieben hat. Das geht hier natürlich nicht in Deutschland. Diese Richtlinienkompetenz, die bedeutet nicht, dass man neue Gesetze schaffen kann oder andere abschaffen. Man kann nur etwas konkretisieren. Und das, was Merz hier vorschlägt, das ist nicht menschenrechtskonform, das verstößt gegen EU-Richtlinien und auch gegen das Grundgesetz. Also da können wir alle mal die Füße stillhalten, das kann so nicht umgesetzt werden. Ja, die AfD, die lacht sich bei all dem natürlich in die Tasche und denkt sich, nice, wir müssen ja gar nichts machen. Unsere Umfragewerte, die gehen gerade einfach mal so wegen der Annäherung von der CDU durch die Decke. Die AfD liegt nämlich seit neuestem, seit Samstag aus der INSA-Umfrage bei 21,5% und die CDU, die liegt bei 28,5% und hat dabei also auch ein paar Prozentpunkte verloren. Forschungsgruppe Wahlen sah sie nämlich am 24. noch bei 30%. Aber das schwankt ja eh die ganze Zeit, das muss man ja sagen. Ne? Also irgendwo zwischen 28 und 30%. Aber dass die AfD jetzt bei über 20% sind, da sind sich am Wochenende auf jeden Fall alle einig gewesen. Die 21% sind da relativ sicher. Und das bedeutet, dass die AfD sich natürlich sagen kann, ja Leute, wenn ihr das wollt, was die CDU sagt, das sagen wir schon die ganze Zeit, dann könnt ihr auch das Original wählen. Ja, und dann gibt es natürlich auch ein Danke von der AfD für diesen Umsonst-Wahlkampf. Dann können sie nämlich mit ihren ganzen Millionenspenden, die gerade bei ihnen eingehen, andere Sachen machen. Ja. Die AfD hat die CDU also gerade genau da, wo sie wollte, nämlich gefühlt auf ihrer Seite. Und das weniger als 4 Wochen vor der Bundestagswahl. Da könnte ich euch jetzt fragen, wie sehr ihr euch wohl auf diese Ergebnisse freut. Aber wir atmen alle einmal ganz kurz durch. Wir fangen mal mit Merz an. An ihm kann man nämlich exemplarisch erkennen, wie Konservative wie er immer weiter nach rechts rücken und rhetorisch aufrüsten, wenn ihnen jemand die Deutungshoheit über Themen wie Sicherheit und Ordnung streitig macht. Das, was die AfD also gerade tut. Das sagt die Wissenschaft übrigens schon seit Jahren, dass bei drohendem Machtverlust der CDU, also konservativer Kräfte, dass das nichts bringt, sondern nur auf das Konto der AfD einzahlt. Ich habe euch dazu mal einen ganz spannenden Text über die Diskursverschiebung in den Shownotes verlinkt. Also die Tat in Aschaffenburg passiert und Merz nutzt das, um seine 5 Punkte gegen Migration vorzustellen. Er hätte sich auch staatsmännisch zurückhalten können, erstmal in einen sachlichen Diskurs mit den anderen demokratischen Kräften einsteigen können und kühlen Kopf bewahren. Ja, aber dafür ist für ihn A, keine Zeit und B, die Verlockung zu groß, etwas Law and Order zu spielen. Ja, und als Macher muss man dann ja nicht nur was sagen, sondern auch was tun. So will er nächste Woche seine 5 Punkte, die nicht EU-konform sind, gegen Menschenrechte verstoßen und auch gegen das Grundgesetz einfach in den Bundestag einbringen. Und jetzt wird es allerdings heikel, wenn Anträge offensichtlich nur zur eigenen Positionierung eingebracht werden und nicht EU-konform sind, dann ist das ja irgendwie schon so ein kleines Theaterspiel. Viel schlimmer ist aber noch, es sei ihm ja völlig egal, wer dort mitstimme. Wenn der Antrag mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit erhält, dann sei das eben so. Und schwupps befinden wir uns an einem Punkt, an dem man die Brandmauer der CDU komplett in Frage stellt. Die AfD reibt sich die Hände, ihr hört's. So reiben die sich die Hände, weil sie meint, ja, wir sagen das ja schon immer, was die CDU hier sagt. Und so ist die CDU einfach wieder über das Stöckchen der AfD gesprungen und hat aber eigentlich nur verloren. Denn aus einer Debatte um Sicherheit ist eine Debatte über die CDU geworden. Merz hat durch seine Unbeherrschtheit die Kontrolle verloren. Und damit hilft er niemandem. Die Menschen, die auch die Grenzen dicht haben wollen, wählen weiter oder auch mehr das Original, die AfD, fühlen sich mit ihrer Meinung sogar bestätigt, dass wenn Merz das jetzt aussagt, dann ist das ja in der Mitte der Gesellschaft bei der CDU angekommen. Es wird ein Stück normaler. Merz ist damit von einer starken Position von einem, der Sicherheitskanzler galt, in die Defensive geraten. Wird er zusammen mit der AfD abstimmen? Wird er noch mehr mit ihr zusammen machen? Ja, 4 Wochen vom Wahlkampf, das ist eine ganz schön lange Zeit, um genau diese Fragen zu stellen. Aber auch der CDU, ob sie damit wirklich den Kanzler stellen kann. War das jetzt der Fehler, auf den die anderen Parteien gewartet haben? Erinnert ihr euch noch an den lachenden Laschet vom letzten Mal? Da schien auch alles sicher und dann wendete sich das Blatt. Egal wie man es dreht, für Merz ist das schlecht und die AfD hat es ohne großes Zutun ins Zentrum der Aufmerksamkeit geschafft. Es ist aber auch der Moment, an dem man merkt, diese Wahl ist noch nicht gelaufen. Merz führt zwar noch in den Umfragen hoch Haus, aber viele werden sich fragen, kann ich es jetzt gerade riskieren, ihm mein Vertrauen zu schenken? Ich behaupte ja auch, viele Wähler in der CDU wollen dieses Getöse gar nicht. Er droht bei dem Gebuhle, ja um eher diese rechten Positionen, damit diejenigen ja auch aus dem Blick zu verlieren, die die Mitte der CDU-Wählenden ausmacht. Und das werden nicht die sein, die sich der AfD nahe fühlen. Und gleichzeitig wächst die AfD in den Umfragen, weil alle über ihre Themen sprechen. Was jetzt also eigentlich getan werden muss, darüber reden, warum diese Wahl so wichtig ist. Menschen motivieren, zu dieser Wahl wählen zu gehen, denn eins kann ich euch mit Sicherheit sagen, Menschen, die die AfD wählen, die gehen auf jeden Fall zur Wahl. Das bedeutet, alle, die demokratisch wählen, müssen zur Wahl gehen. Die Debatte darf nicht weiter der AfD überlassen werden, sondern man muss sich jetzt ehrlich machen, also wir müssen uns jetzt ehrlich machen, wie wir eigentlich leben wollen. Dazu braucht es Aufklärung. Und die demokratischen Parteien müssen endlich beginnen, ihre eigenen Themen in den Fokus zu rücken. Wo sind ihre Zukunftsvisionen? Wo sind ihre Inhalte? Ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass wir ja eigentlich hier einen Wirtschaftswahlkampf führen wollten. Und doch ist es wieder nur das Thema Migration. Es sind noch 4 Wochen Zeit, dass sich was dreht.
Werbung.
Ich weiß ja nicht, an was ihr so denkt, wenn ihr euer Licht anschaltet. Ich meine, es ist Winter, Januar, da ist es meistens ein bisschen dunkel und wir schalten morgens das Licht an, wenn wir aufstehen und nachmittags, wenn wir nach Hause kommen, müssen wir es auch schon wieder anmachen, weil sich ja fast alles ja nur im Dunkeln zuträgt. Und dann ist draußen auf jeden Fall hier bei uns in Bielefeld ganz schön wenig Sonne und ich frage mich an dieser Stelle immer, Mensch, was ist denn das eigentlich für ein Strom, den wir hier haben, wenn ich schon so oft das Licht anmache? Und ihr wisst es und wenn ihr diesen Podcast ja schon länger hört, wisst ihr, dass einer meiner liebsten Werbepartner Naturstrom ist. Das ist mein absoluter Lieblings-Ökostromtarif. Bei Naturstrom, da gibt es nämlich 100% deutschen Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und da steckt noch viel mehr drin, denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird nämlich auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Und damit gibt es auf der einen Seite eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit erneuerbarer Energie. Und man tut einfach richtig was für den Klimaschutz. Und ich finde es wirklich so genial. Ich bin seit 10 Jahren bei Naturstrom und liebe es wirklich sehr. Wir haben nur gute Erfahrungen damit gemacht. Und für mich ist es auch so ein bisschen was, und das kennt ihr ja vielleicht auch was fürs gute Gefühl, dass man sich darüber Gedanken macht, was man für den Klimaschutz tun kann. Und es ist das Einfachste eigentlich zu sagen, ich wechsle meinen Stromanbieter und ich gehe zu Naturstrom, einem Ökostromanbieter, denn das dauert einfach nur 5 Minuten. Ihr geht einfach auf die Website, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten, auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter für euch. Und das wäre natürlich nicht einer meiner liebsten Kooperationen, wenn es nicht auch ein super Extra gibt. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann könnt ihr euch 30 Euro Startguthaben sichern für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Also wechselt jetzt auch ihr zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch in meinen Shownotes.
Werbung Ende.
Und so schauen wir doch mal auf den Parteitag der Grünen gestern. Ja, es ist eine Forderung, die Robert Habeck in diesen Tagen immer wieder gern gestellt hat. Für Azubis soll der Führerschein bezuschusst werden. Also er meint, wenn der Arbeitgeber 500 Euro hinlegt, dann legt der Staat nochmal 1000 Euro drauf. Ja, das ist eine schöne Vorstellung, aber ehrlicherweise gehört das zu den Vorstellungen, die nicht so ganz ja irgendwie stark sind im Wahlprogramm und noch wackeln könnten. Aber Habeck sagt, er möchte alles durchbringen. 80 Seiten hat das Wahlprogramm und es liegt auch stapelweise überall aus. Und er sagt, dass in diesem Wahlprogramm auch nicht nur klassisch grüne Wahlprogrammatik steht. Denn dafür steht er ja auch, dass er sagt, wir machen neue Politik und er meint, ein Mensch, ein Wort. Das ist auf jeden Fall der große Slogan, den wir ja überall schon gesehen haben. Habeck will also gerade mit ganz vielen Themen und Positionen punkten, die nicht jeder von den Grünen erwartet. Also es geht nicht nur um Klimaschutz. Doch genau da ist es in der Partei ganz schön umstritten. Und das könnte am Ende auch aus dem Wahlprogramm fliegen, zum Beispiel diese Führerscheinbezuschussung. Ja, auch mit seinen Forderungen zu Verteidigungsausgaben hat Habeck im Wahlkampf für Aufsehen erregt. Zitat, nach Berechnungen von Experten sind in den nächsten Jahren etwa 3,5% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung nötig. Das teile ich, so hat es auf jeden Fall gesagt. Und das ist natürlich eine Forderung, die bei den Grünen vielleicht gar nicht so gern gesehen ist. Ja. Habeck meint, er braucht aber jetzt Beinfreiheit. Wenn er eine schlagkräftige Kampagne hinlegen will, dann braucht er natürlich auch Forderungen, die auch aus dem Realo-Flügel kommen. Das heißt, Menschen müssen auch darauf reagieren können, wenn sie nicht einfach nur grün wählen würden. Es geht also darum, gerade bei den Grünen ein eher konservatives und ein linkes Lager irgendwie zusammenzubringen. Zum Aufnahmezeitpunkt dieser Folge war noch nicht raus, ob alles beschlossen worden ist auf dem Parteitag, aber wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Was ein wirklich, ja, würde ich sagen, schwieriges Thema gerade ist für die Grünen, das ist der Bundestagsabgeordnete Stefan Gelpaar. Und das scheint die Partei irgendwie zu spalten. Ende Dezember veröffentlichte der Sender RBB einen ausführlichen Bericht mit Vorwürfen gegen den Bundestagsabgeordneten. Demnach hätten sich mehrere Frauen bei der Ombudsstelle des Bundesgrünen über Gelpaar beschwert. Und in einem Fall sollte es zu einem erzwungenen Kuss gekommen sein. Und der RBB berief sich auf die eidesstattliche Versicherung einer angeblich Betroffenen. Jetzt ist klar, diese eidesstattliche Versicherung, die war nicht echt. Und die Betroffene, Anne K., die gab es überhaupt nicht. Und den erzwungenen Kuss, ja, den haben sich wohl Leute ausgedacht. Und damit haben die Grünen ein Problem. Denn die Partei muss sich jetzt überlegen, müssen wir uns bei Gelpaar entschuldigen? Ja, und das ist natürlich interessant, denn das passiert jetzt in der Wahl und da ist die Partei sich auch einfach so ein bisschen uneinig. Denn eigentlich wollten sie ja einen glatten, reibungslosen Wahlkampf haben und sie wollten ja auch mehr auf Gefühle anstatt Inhalte setzen. So kommt es einem auf jeden Fall vor, wenn man die Plakate liest, wo Hoffnung, Zusammenhalt oder Zuversicht draufsteht. Und da wollen sie natürlich keine Angriffsfläche bieten. Schwierig, wenn sie so einen Fall haben. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Schauen wir mal, was wird. Zum Schluss können wir alle gewisse Good News gebrauchen. Und die passen heute auch so ein bisschen zu der Werbung, die ihr gehört habt. Die für die Energiewende wichtigen Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee, die haben im vergangenen Jahr rund 8% mehr Strom geliefert als 2023. Da sind insgesamt 20,8 Terawattstunden Windenergie an Land übertragen worden. Und das ist richtig viel. Damit könnte rein rechnerisch der Jahresbedarf von rund 6,5 Millionen Haushalten gedeckt werden. Im Jahr zuvor waren es noch 19,24 Terawattstunden, also eine Erhöhung. Das ist nicht ganz unkritisch zu sehen, denn gerade Umweltverbände sagen, man kann gar nicht so viel in die Nordsee stellen, denn das bedeutet auch, dass die Meerestiere darunter leiden würden. Das ist eine Diskussion, die geführt werden muss und die ich auch richtig finde. Trotzdem kann man sagen, es gibt mehr Windenergiestrom und das ist ja schon mal erstmal was Positives. Den zweiten Punkt sollte man aber auf jeden Fall beachten. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer, immer, immer über jede Nachricht von euch. Abonniert diesen Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und ja, wenn ihr wollt, lasst eine Bewertung da. Wir hören uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Tschüss.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.